Fremd vertraut, der Podcast der Evangelischen Akademie zu internationaler Politik, Dialog und Vielfalt. Das folgende Gespräch wurde Anfang Frühjahr 23 aufgenommen und konnte aus verschiedenen Gründen bisher nicht gesendet werden. Ja, herzlich willkommen, Isabel Chayani. Sie wird sich selber vorstellen.
Ich heiße Isabel Chayani und habe in Bonn Islamwissenschaft studiert und zwar zusammen mit dem Moderator dieses Podcasts, mit Jörn Klusmann.
Ja, aber das zeichnet dich ja nicht alleine aus. Ich sage noch mal ein paar Worte mehr zu dir. Du bist ein Kind deutsch-persischer Eltern, bist Angehörige der Bahá'í-Religion. Und du bist beim WDR gelandet und machst da mittlerweile Fernsehen, bist mehrfache Grimme-Preisträgerin, also wirklich alles geschafft, was man schaffen kann. Meine Frage an dich als erstes würde ich gerne stellen, was bewegt dich im Moment, wenn du an den Iran denkst, wenn du daran denkst, was da einfach derzeit los ist? Du bist da ja auch aktiv auf Twitter und anderen Kanälen. Kannst du mal so ein bisschen sagen, wie dich das als Deutsch-Perserin berührt?
Wir haben ja eine sehr aktive Zeit hinter uns oder eine sehr bewegte Zeit. Das war nach dem Tod von Jina Mahsa Amini, das heißt September, Oktober, November, wo ein großes Interesse weltweit an der Situation im Iran war. So, jetzt ist es aber so wie mit allen Sachen. Du hast Peaks und du hast Täler. Und wenn du fragst, was ist deine große Sorge oder was beschäftigt dich, dann sehe ich natürlich, in was für unglaublich bewegten Zeiten wir leben. Der Krieg in der Ukraine, wenn ich daran denke, was in der Türkei und in Syrien mit dem Erdbeben angerichtet worden ist, da ist einfach meine Sorge, logischerweise, dass das öffentliche, das westliche Interesse ermüdet und ermattet ist und man nicht mehr so auf die Situation im Iran schaut, weil sozusagen das Krisenakku leer ist, wie es die Situation eigentlich verlangt. Denn die Situation, die man im Herbst erlebt hat und die nach wie vor, glaube ich, auch sich grundlegend nicht verändert hat, ist, dass ein Großteil der Menschen, die in diesem Land leben, dieses Regime nicht haben wollen. Und dieses Regime gleichzeitig mit den Menschen in diesem Land, die eine andere Meinung haben und die so womöglich mit einem lächerlichen Tweet oder einem Teilen bei Instagram oder sowas ausdrücken, die Leute riskieren ihre Freiheit und die riskieren auch ihre körperliche Unversehrtheit. Und das ist schon in der Härte ein Regime, wo es nicht so viele von gibt auf dieser Welt, Gott sei Dank. Und ich würde mir eigentlich erhoffen, dass durch dieses internationale Interesse der Druck auf diese Regierung weiterhin bestehen bleibt, damit sich vielleicht etwas verändert für die Menschen im Iran. Und jetzt gerade denke ich halt, oh, da ist so viel in Bewegung gerade international. Was wird dann wohl aus der Bewegung, aus dieser zum Teil revolutionären Bewegung im Iran?
Man hört ja immer wieder, dass das möglicherweise so eine feministische Revolution ist. Würdest du dem zustimmen? Ist das auch dein Eindruck oder wie würdest du die Revolution im Iran beschreiben?
Also sie ist auf jeden Fall in Teilen feministisch und man kann ganz klar sagen, dass Frauen mit dem öffentlichen Ablegen des Kopftuchs, des Schleiers auch schon lange vor den Entwicklungen jetzt in den letzten Monaten Mut gezeigt haben, wahnsinnig viel riskiert haben und auch dafür ins Gefängnis gewandert sind und oder gekommen sind. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, dass ein Teil davon feministisch ist, aber das wäre zu kurz gesprungen, weil da gehören natürlich auch noch andere gesellschaftliche Gruppierungen und Bewegungen dazu. Zum Beispiel hast du ethnische Minderheiten, die von der Regierung immer schlechter behandelt wurden, um es mal vorsichtig zu umschreiben. Die Kurden, die Balutschen. Und das ist auch, die haben da auch eine unglaubliche Dynamik reingebracht. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Aber einen Mut, eine Selbstverständlichkeit und die Bereitschaft, das auch selber zu bezahlen, haben sicherlich jene Frauen da reingebracht, vor allen Dingen die jungen Frauen, ne? Das sind ja zum Teil schrille junge Töne, die man da hört, sind genau jene junge Frauen, die es eben wagen. Und ich höre, dass es jetzt immer normaler wird, zumindest in Teheran, dass man ohne Kopftuch sich in der Öffentlichkeit zeigt, obwohl eigentlich dieses Kopftuch sozusagen der Markenkern, die Errungenschaft der Islamischen Revolution von 1979 ist. Das ist sozusagen das, was du nach außen sehen kannst. Und deswegen ist es auch so ein empfindliches Zeichen. Es ist nicht einfach nur, bist du jetzt besonders fromm oder nicht, sondern es geht eigentlich darum, dass das etwas ist, wofür oder was was symbolisiert, wofür diese Islamische Republik eigentlich steht. Es ist eine Äußerlichkeit, aber es trifft sie ins Mark.
Du hast die ethnischen Minderheiten erwähnt. Welche Rolle spielen die heute?
Die ethnischen Minderheiten spielen vor allen Dingen die Rolle, dass sie in ihren Gebieten und Regionen, zum Beispiel die Balutschen, haben wir vorher gar nicht groß zur Kenntnis genommen, die wirklich von der Zentralregierung in Teheran nicht gut behandelt wurden, wenig Schulen, richtig benachteiligte Regionen. Das sind die, die tapfer immer noch freitags auf die Straße gehen vor allen Dingen und dort demonstrieren. Jetzt kann ich dir nicht genau sagen, was sind das eigentlich für Bewegungen da, weil das sind dann auch nur bärtige Männer, die rufen. Aber die haben ein geistliches Oberhaupt, was sehr mutig nach vorne geht und auch sagt, man könne sich, er würde fordern, dass auch man mit anderen religiösen Minderheiten friedlich zusammenlebt. Die riskieren auf jeden Fall was. Was dann die Alternative ist, was die Alternative wäre, kann ich nicht sagen. Dann hat man die Kurden. Die Kurden sind einfach also in ihrem Mut und auch in ihrem Willen, etwas zu bewegen, schon ziemlich stark. Da gehen zum Teil Proteste weiter. Insgesamt sind die natürlich total weniger geworden. Warum? Weil die Regierung eine Gewaltkeule rausgeholt hat und die heißt Todesstrafe. Erst haben sie natürlich, das wissen wir ja, diese Zahlen, die sind ja fast nicht vorzustellen, die haben ja fast 20.000 Menschen inhaftiert. So, ich weiß gar nicht, wo die so viel Gefängnisse haben. Und dann ging das los mit Anklage. Und Anklage unter anderem mit Folge von Todesstrafe. So, jetzt wurden einige Todesurteile vollstreckt und natürlich ist diese Kapitalstrafe dann etwas, was Leute, auch wenn viele sagen, ich bin bereit, mein Leben zu geben. Aber trotzdem ist das natürlich was einen in Angst und Schrecken versetzt. Und das sollte es natürlich auch. Es gibt Formen von Protest. Es gibt, und es ist ja völlig willkürlich, auch wofür man zum Teil bestraft wird. Ich habe das eben kurz gesagt. Es kann sein, dass wenn du nur einen Tweet oder bei Instagram einen Post teilst, das kann reichen für eine Festnahme. Ich kenne in meinem Umfeld jemanden, die ist festgenommen worden, die wusste überhaupt nicht wofür. Die ist einfach auf der Straße festgenommen worden. So. Ich will damit sagen, dass auch wenn wir nicht mehr diese großen Proteste sehen und auch wenn wir nicht mehr so viele Videos sehen von Mädchen, die ihre Haare abschneiden oder sowas, heißt das nicht, ist jedenfalls das, was ich wahrnehme, dass die Forderung und der Wunsch nach einer anderen Regierungsform sich erledigt hätte. Im Gegenteil, ich glaube, dass es ein Ventil gefunden hat. Und die Frage ist natürlich, wie können die Menschen im Iran das durchsetzen?
Jetzt hat es ja schon mehrere Unruhen gegeben. Sind nicht die ersten Aufstände. Also ich weiß noch, bei der Wahl von Ahmadinejad gab es richtig Stunk. Aber auch schon vorher immer wieder mal, auch schon während des Golfkrieges. Also ich meine den wirklich ersten zwischen Iran und Irak. Auch da gab es Unruhen, wurde damals bloß kaum wahrgenommen. Du selber, hatte ich eben schon gesagt, gehörst einer religiösen Minderheit an, den Baha'i, die werden ja auch verfolgt. Dein Vater musste damals das Land verlassen. Was bedeutet das?
Der hat das Land verlassen, um in Deutschland zu studieren. Okay. Also es gibt viele Baha'i hier in Deutschland, die das Land verlassen haben, weil die Kinder nicht hätten zur Schule gehen können oder weil sie in Haft waren. Mein Vater ist in den 50er Jahren gekommen und der ist hier hingekommen, um Medizin zu studieren. Also der hätte auch im Iran bleiben können.
Okay, aber später, jetzt unter diesem Regime, ist Baha'i, kann man praktisch nicht ausüben, die Religion.
Die Baha'i gelten als vom Islam abgefallen. Das ist jetzt erstmal ein technischer Begriff, das hat aber weitreichende Konsequenzen. Das heißt, es ist eine Religion, die nach dem Islam offenbart wurde.
Ja, erst im letzten Jahrhundert, ne?
Genau, und das also mit dem Christentum oder dem Judentum können die Muslime nicht so viele Probleme haben, weil die sozusagen im Koran einen festen Status haben. Bei den Baha'i ist es so, dass wir sagen, ja, Mohammed ist ein Gesandter Gottes, aber danach wird wieder jemand kommen und damit fallen wir sozusagen vom Glauben ab. Und in Wirklichkeit übersetzt bedeutet das für den Iran, dass vor allen Dingen seit der Islamischen Republik Hunderte hingerichtet worden sind, inhaftiert worden sind. Im Alltag bedeutet das, dass wir als unrein oder dass die Baha'i als unrein gelten, Berufe nicht ausüben dürfen, die dürfen nicht Optiker sein, die dürfen kein Obst verkaufen, alles, wo du unmittelbar mit Muslimen in Kontakt kommen kannst. Und dann haben sie etwas gemacht, das habe ich erst im Laufe der Zeit begriffen, auch jetzt bei diesen Entwicklungen in den letzten Monaten, was das für eine machtvolle Waffe ist. Sie haben den Baha'i die Bildung genommen. Baha'i dürfen nicht studieren. Wenn sie angeben, was ihre Religion ist, fliegen sie von der Uni. Und genau das Gleiche hat man ja jetzt gesehen, als die Universitäten die Zentren von Protest waren, dann haben sie zum Teil die Universitäten gesperrt oder sie haben auf jeden Fall diesen Ort und das Recht zu studieren, haben sie manchen Studenten genommen und haben sie aus dem System rausgedrängt. Und das ist was, das hat sozusagen, hat Tradition. Ich meine, das sieht man auch bei den Taliban, die die Frauen nicht studieren lassen. Also dieses Recht auf Bildung, was für uns in Deutschland so selbstverständlich ist, wir können uns ja gar nicht vorstellen, was es bedeutet, das nicht zu haben, das hat man den Baha'i versagt mit einem, für die Islamische Republik mit einer erfolgreichen Bilanz, nämlich sie haben die Baha'i sozusagen an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Da ist es für viele schwierig, finanziell zu existieren. Die Baha'i haben dann aber sehr klug reagiert, finde ich zumindest, gut, bin ich da wahrscheinlich auch befangen, aber sie haben eine Art Wohnzimmeruniversität gestartet. Die haben, hat das Regime auch nicht erlaubt, aber es gibt sozusagen so eine Art Fernuniversität, wo du dann Professoren im Ausland hast und die Studenten sitzen da, weil natürlich alle jungen Menschen die Sehnsucht haben, was zu lernen und was mit ihrem Leben zu machen. Was passiert mit den Baha'i noch? Also sie werden zum Teil enteignet, die Friedhöfe werden geschändet. Eigentlich so das ganze klassische Repertoire, was man macht, wenn man eine Religionsgemeinschaft an den Rand drängen will. Anfangs war es so, und es ist immer noch so, dass es ein rotes Tuch ist. Also du würdest dich nicht öffentlich so leicht mit Baha'i solidarisieren, weil du sofort in die Gefahr gerätst, auch zu ihnen zu gehören. Und uns wird auch vorgeworfen, Spione Israels zu sein, weil das religiöse Zentrum in Israel ist. Und dann macht eins und eins zwei, obwohl die Baha'i lange, bevor der Staat Israel überhaupt entstanden ist, schon da waren. Aber egal, das reicht dem Regime. So hast du eine ganze Bandbreite, mit der sozusagen der Staat versucht, diese Gruppe an den Rand zu drängen. Und die tolle Entwicklung ist aber, dass du in den, vor allen Dingen in den letzten Jahren, dass große Teile der Bevölkerung auch sehen, ich kann es nicht quantifizieren, aber dass da Teile in ihrer Bevölkerung sind, die einfach an den Rand gedrückt werden, obwohl sie sich ganz normal und loyal dem Staat gegenüber verhalten. Und da gibt es auch große Sympathie. Also die Baha'i haben sozusagen gelitten, wenn du so willst, sehr. Und es gibt auch jetzt viele im Gefängnis. Aber es ist eben nicht so, dass das, was das Regime sich eigentlich wünscht, nämlich dass die gesamte Bevölkerung sich gegen diese religiöse Minderheit wendet, gegen die Nachbarn, gegen Freunde, gegen Verwandte, dass die Bevölkerung das auch eins zu eins übernommen hat. Es funktioniert an manchen Stellen, aber in weiten Teilen eben nicht. Und das ist sozusagen der schöne Teil der Geschichte.
Was bedeutet denn für dich, Baha'i zu sein?
Oh, große Frage. Was bedeutet denn für dich, Christ zu sein?
Ist das wichtig für dich, Baha'i zu sein? Ist das Teil deiner Identität? Übst du diese Religion wirklich aus? Ist das was für dich Lebendiges oder ist das so eher ein kulturelles oder religiöses Erbe?
Nein, das ist für mich was sehr Lebendiges. Und das Lebendige bedeutet für mich eigentlich, wir lesen morgens und abends in den Schriften, dass ich morgens was lese in den Schriften, über den Tag versuche, es besser zu machen, dann scheitere und es am nächsten Morgen wieder neu versuche.
Das kommt mir bekannt vor.
Gestern Abend hatten wir eine Zoom-Sitzung von unserem Gemeindevorstand hier in Köln. Da gehöre ich seit vielen Jahren dazu. Das ist für mich sozusagen mein innerer Kompass. Das ist für mich der entscheidende innere Kompass, nach dem ich versuche, und wie gesagt, jeden Tag scheitere, mein Leben auszurichten. Das ist schon ganz klar so. Also es ist nicht irgendwas Traditionelles, was ich von meinen Eltern übernommen habe. Das gibt es bei uns so genommen auch nicht, weil wir werden nicht getauft. Wir werden, können uns mit 15 dazu bekennen oder auch nicht und mit 21 nochmal. Und das habe ich auch relativ bewusst gemacht. Dann hat man natürlich, wie das so ist im Glauben, das ist auch, glaube ich, wie mit menschlichen Beziehungen, dann hat man Hochs und Tiefs, ja, hat man Zweifel und dann hat man wieder Phasen, wo man total begeistert ist. Aber der Kern, meine innere Überzeugung, dass das, das ist sozusagen der Glaubenskern, dass das die Religion für unsere Zeit ist, der ist unbeschadet durch diese Hochs und Tiefs durchgekommen. Und ja, das ist mein größter und wertvollster Kompass.
Du bist ja auch eine Frau, offensichtlich. Ich hatte eben schon mal gesagt, die Revolution im Iran hat eine feministische Seite. Aber was glaubst du denn, wird diese Revolution, oder wenn das wirklich sich durchsetzt als feministischer Kern sozusagen, hat das eine Folgewirkung auf die islamische Welt auch? Glaubst du, das kann sich weiterentwickeln?
Interessante Frage, das habe ich mich noch nie gefragt. Weil mein Eindruck ist, dass so viele im Iran durch diese staatlich aufoktroyierte Religiosität sich eher von dieser Religion abgestoßen fühlen, was ich sehr schade finde. Und dann zum Beispiel, wenn sie in den Westen kommen, ja auch schnell gerne die Religion wechseln wollen und lieber zum Beispiel zum Christentum konvertieren. Was könnte das für die islamische Welt bedeuten? Ich könnte mir vorstellen, dass da ein paar sehr selbstbewusste, kluge, wortgewandte Frauen auf einmal sozusagen auf die Welt oder in andere Länder reisen werden, die neues weibliches Selbstbewusstsein propagieren. Das könnte ich mir vorstellen. Das denke ich übrigens auch die ganze Zeit bei Afghanistan. Da gibt es ein paar Frauen, die sind so stark und die sind, manchmal denkt man, durch diese Unterdrückung noch klüger und selbstbewusster geworden, dass ich immer denke, wenn ihr mal richtig raus könnt, wenn ihr mal richtig sagen könnt, was ihr denkt, dann werden wir ganz schön mit den Ohren schlackern. Und so empfinde ich das auch, wenn ich zum Beispiel hier mit Afghaninnen zu tun habe oder mit Iranerinnen, die im Iran wirklich was riskiert haben für ihre Überzeugung, dann denke ich oft, dass die eine ganz andere Bereitschaft haben, selber einen Preis zu zahlen für das, wovon sie überzeugt sind, als wir, die wir hier eher... Naja, ist ja klar, wir sind ja eher Kinder des Friedens, wir kennen sowas ja gar nicht.
Ja, das ist wahr. Also ich bin ja selber auch ein paar Mal in Afghanistan gewesen, in verschiedenen Funktionen, einmal auch als Journalist und dann aber auch als Konflikttrainer. Das ist ja, was ich so nebenberuflich noch mache. Von 2008 bis 2012, also ist jetzt schon länger her, dass ich nicht mehr da war, aber ich arbeite noch jetzt regelmäßig mit afghanischen Flüchtlingen zum Beispiel. Und macht da zum Beispiel Konfliktaufstellungen mit denen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das so Familienaufstellung kennst du vielleicht.
Ja.
Das geht so in die gleiche Richtung. Mein Eindruck ist der, das kann ich eigentlich nur bestätigen, dass die afghanischen Frauen unglaublich stark sind, unheimlich clever sind. Und das ist ja auch genauso wie im Iran, dass eigentlich der Großteil der akademischen gebildeten Menschen, das sind Frauen. Wie kann man das denn erklären? Also einerseits ein rückständiges Regime, aber andererseits eben Frauen, die ja nicht nur in Iran, sondern bis vor kurzem auch in Afghanistan vermehrt eben den akademischen Beruf eingeschlagen haben. Wie passt das zusammen?
Ich glaube, das ist dieser Punkt mit Bildung, was ich eben gesagt habe. Dass Bildung ist einfach eine unheimliche Waffe und unheimlich wichtig. Und ich glaube, dass das klingt bei uns so ein bisschen wie so ein Pamphlet von irgendeiner Entwicklungshilfeorganisation, die sagt, spende doch 10 Euro im Monat oder sowas. Aber ich glaube, dass diese Frauen viel mehr, weil man sie auch zum Teil, also in Afghanistan, der Bildung beraubt, wissen, was für einen Wert es hat. Und die haben ja nun in Afghanistan Generationen mittlerweile von Menschen und die kommen ja dann auch zum Teil nach Deutschland, die nicht lesen und schreiben können. Und das drückt so auf Selbstbewusstsein. So, und dann hast du im Umkehrschluss eben jetzt für Afghanistan, wissen die ganz genau, wie wertvoll Bildung ist, weil sie sie nicht hatten. Also das ist jedenfalls das, was ich von den Afghanen mitgekriegt habe. Bei den Iranern ist es, glaube ich, so, Iranern und Iranerinnen, das ist ein unglaublich ehrgeiziges Volk. Ich meine, guck mal alleine, wie viele iranischstämmige Journalistinnen es hier in Deutschland gibt. Ja.
Ist ja auch ein altes Kulturvolk. Ne?
Ich glaube, dass man genau weiß, dass du Ansehen und Klugheit und gesellschaftliche Anerkennung und auch Selbstverwirklichung durch Bildung verwirklichen kannst. Und ich glaube, das ist so eine Mischung daraus. Immer dieses, die Iraner sagen immer, wenn du nach Deutschland gehst, dann wirst du bestimmt Arzt und sowas. Das drückt das auch so ein bisschen aus, ne? Doktor Mishi und so. Und ich glaube, dass Frauen das eben sehr genau wissen und dass das ein Weg ist, eine Gesellschaft auch zu verändern. Ich habe das allerdings auch bei Männern jetzt beobachtet, aber also jetzt, wo wir so darüber sprechen, merke ich einfach, dass in diesen islamisch unterdrückten Regimen, wie bei den Taliban und in der Islamischen Republik Iran, Bildung eine der Waffen ist, um sich sozusagen daraus zumindest in Teilen zu befreien, wenn du die Möglichkeit hast zu studieren.
Jetzt ist es ja so, dass andere islamische Regierungen oder Regime, sagen wir mal so, und in dem Fall jetzt das, meine ich, den Erzfeind Irans, Saudi-Arabien, da hat sich ja auch geöffnet. Und da ist auch eine ganze Menge passiert. Kommen wir doch mal kurz dahin. Glaubst du, dass da trotz dieser Feindschaft auch Einfluss geltend gemacht werden kann?
Von saudischer Seite auf die iranische Gesellschaft?
Umgekehrt eigentlich eher, dachte ich. Jetzt.
Die Iraner in Saudi-Arabien?
Ja, also zumindest, dass das so eine Wirkung hat. Das gehört ja auch, schließt so ein bisschen an meine vorherige Frage zu der islamischen Welt an. Gehört ja auch zu einer Sphäre, in der eben jetzt Frauenrechte zumindest nach außen hin von dem neuen Machthaber propagiert oder gepusht werden. Ne?
Also sozusagen, du meinst so arabischer Frühling reloaded, aber diesmal mit Sansenegi Azadi, so?
Ja, sowas in der Richtung.
Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, ich habe jetzt noch nicht so genau nach Saudi-Arabien geguckt, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das für die jeweiligen Regime ein sehr großer Grund ist, nervös zu sein, all dieweil es ja zwei Welten gibt, in denen sich das abspielt. Das eine ist die reale auf der Straße und das andere ist die, die uns alle so fasziniert, wo wir auch selber eins zu eins sozusagen im Live-Modus daran teilnehmen, und das sind die sozialen Medien. Und nun findet das jetzt gerade auf Persisch statt, aber das ist natürlich was, und das ist ja auch was, wovor das Regime in Teheran so eine Angst hat. Die haben mittlerweile, habe ich den Eindruck, genauso viel, die reagieren genauso stark fast auf das, was auf der Straße passiert, wie das, was im Netz passiert. Und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass andere Systeme, die die Frau als religiös argumentiert, als niedrigwertig beschreiben, jetzt habe ich mich sprachlich etwas vergaloppiert, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Ich glaube, dass es da sicherlich Grund zur Nervosität gibt. Andersrum ist es aber natürlich so, dass die Saudis selber auch, glaube ich, mit einem Teil der Stimmung da verantworten könnten. Denn es gibt ja einige iranische Auslandssender, die sind natürlich wichtig als Spiegel dessen, was da passiert, die natürlich immer Juhu schreien, was passiert da und so weiter. Da gehört zum Beispiel BBC Farsi dazu, da gehört aber auch ein Sender dazu, von dem man annimmt, dass er mit saudischem Geld finanziert ist, und der heißt Iran International. Das ist sozusagen die Stimme der Bewegung, wenn du so willst. Und das wird unheimlich viel geguckt, und das ist der Spiegel von allem, was passiert, und es wird natürlich zum Teil auch größer projiziert und auf jeden Fall ständig lebendig gehalten, in der Hoffnung, wenn es denn die Saudis sind, die dahinter stecken, so sagt man, halt das Regime zu schwächen.
Ja, wenn du jetzt dir mal anschaust, du bist ja jetzt in den letzten Jahren ziemlich viel unterwegs gewesen und hast auch nicht nur aus der islamischen Welt berichtet, sondern eben unter anderem jetzt natürlich auch aktuell aus der Ukraine. Aber was glaubst du, wie denn Frauen aus dem Orient überhaupt in der Welt so gesehen werden unter den heutigen Entwicklungen? Also mich interessiert nach wie vor nochmal so diese Frage, gibt es sowas wie einen Aufbruch von Frauen in der islamischen Welt, insbesondere jetzt in den Regionen, von denen wir gesprochen haben? Afghanistan, da hören wir eben das Gegenteil, die versuchen, die Frauen klein zu halten. Iran dürfen sie immerhin studieren, aber ja, wie werden Frauen überhaupt so im Rest der Welt wahrgenommen, nach deiner Wahrnehmung? Werden die anders wahrgenommen als eine andere, als Frauen aus Europa? Siehst du da einen Unterschied? Merkst du einen Unterschied?
Also wie die Ukrainer zum Beispiel Iraner wahrnehmen?
Ja, zum Beispiel. Wie wurdest du wahrgenommen, als Deutsche oder als Iranerin?
Als Deutsche. Da, wenn du da sagst, du bist Iranerin, ist nicht so gut. Aber ich kann da nicht wirklich drauf antworten. Ich habe nicht darauf geachtet und ich habe nicht danach geguckt, also wie, ob Frauen da jetzt anders wahrgenommen werden oder ob die in der Ukraine überhaupt wahrnehmen, was im Iran passiert ist. Weil wenn du da reinfährst, dann bist du im Krieg und dann ist man schon sehr damit beschäftigt. Ich habe da nicht nachgefragt. Ich hätte vielleicht mal nachfragen sollen. Ist eine interessante Frage, aber ich kann das nicht beantworten, glaube ich.
Was glaubst du denn, wie es weitergehen wird im Iran und in Afghanistan? Wie wird sich das langfristig entwickeln? Hast du irgendeine Idee oder eine Prognose? Oder wird es eher besser oder eher schlechter sein?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Regierung, wo die Mehrzahl der Bevölkerung über einen langen Zeitraum ablehnt, sich so lange halten kann. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass eine Regierung, die mit einem repressiven Gewaltsystem ihre Bevölkerung wahlweise niederknüppelt, einsperrt, foltert oder zum Teil auch erhängt, ich kann mir auch vorstellen, dass sie mit diesem Gewaltsystem an der Macht bleibt. Ich weiß aber nicht, wie lange das hält. Ich meine, das hält ja nun schon eine ganze Zeit.
44 Jahre.
Ja gut, aber da haben die natürlich unterschiedliche Phasen hinter sich. Und dass jetzt erstmals, dass man die Situation hat, dass es durch verschiedene Gesellschaftsschichten geht, dass es durch verschiedene Ethnien geht, durch verschiedene Religionen, dass du Schüler hast, Studentinnen hast, die da mitmachen und gleichzeitig auch streikende Arbeiter. Ich glaube, so breit aufgestellt war der Protest noch nie. Und du hast eine Jugend, die einfach unglaublich mutig ist, weil das sozusagen ihr erster Protest ist, und die sind bereit, unheimlich viel zu geben. Und das ist was, das beeindruckt mich eigentlich am meisten. Die wissen, was kommt. Die wissen genau, was kommt. Weil du kennst einfach viel zu viele, wenn ich hier schon so viele kenne, die im Gefängnis waren oder wieder rausgekommen sind. Manche kommen raus und sind gebrochen, andere kommen raus und rufen sofort wieder Sansendige Orsa. Es gibt ja beides. Und ich glaube, diese junge Generation, die ist einfach, die sind zum Teil wirklich bereit, klug bereit, da was zu geben. Ein Teil von denen. Wie lange man sowas durchhält, ich habe keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht genau, wo es hingeht. Aber ich wünsche dieser Gesellschaft und diesem Land, dass sie eine Regierungsform findet, die die meisten Menschen dieses Landes gut finden, weil es so ein kluges, gut, jetzt mache ich mal hier einen kleinen Werbeblock, sympathisches Kulturvolk ist, was dieser Welt auch so viel geben könnte und eben deutlich mehr als diese terroristische Hisbollah und deutlich mehr als so viel Zwist, den dieses Land ja in der ganzen Region sät. Und es wäre, ich glaube, für die ganze Region wäre es natürlich einfacher. Das bedeutet aber natürlich, dass es sehr viel in Bewegung bringen würde. Aber langfristig hofft man natürlich, dass so viel Ungerechtigkeit dann irgendwann sich auch in die Situation von Gerechtigkeit wandelt und die Menschen dort in dem System leben können, was viel mehr Menschen gerecht wird und nicht einen Großteil der Bevölkerung unterdrückt.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und sage viel, viel Glück weiterhin bei deiner Arbeit und viel Erfolg vor allen Dingen. Ich freue mich immer, wenn ich dich sehe oder höre und sag bis dahin, vielleicht hörst du ja auch mal in diesen Podcast rein und würde mich freuen.
Und danke für die Fragen zu den Frauen. Da muss ich noch mal mehr drüber nachdenken. Das ist interessant. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, höre ich rein. Dankeschön. Ja. Danke, dass du hier extra in den WDR gekommen bist.
Sehr gerne. Ja, wie bereits am Anfang erwähnt, wurde das Gespräch mit Isabel bereits im Frühjahr aufgenommen. Was ist eigentlich seitdem bisher geschehen? Also das Wichtigste und wahrscheinlich Entscheidendste ist, dass leider die Demos inzwischen auch ein gutes Stück zurückgegangen sind, was natürlich daran liegt, dass die Repression weiter stark zugenommen hat, insbesondere die Todesurteile, die vollstreckt wurden und aber auch eben zum Teil verhängt wurden. Diese Zahl ist also ungeheuer angewachsen. Allein in diesem ersten Halbjahr sind das über 354 Todesurteile. Das ist an zweiter Stelle nach China. Das heißt, der Iran gehört mit zu den Nationen, wo wirklich am meisten Menschen hingerichtet werden. Und ich denke, dass das inzwischen wahrscheinlich auch wirklich seine Früchte getragen hat im negativen Sinne, nämlich dass die Leute Angst haben, auf die Straße zu gehen. Trotzdem und dennoch ist es so, dass der Widerstand nicht nachlässt. Also insbesondere Frauen gehen weiter auf die Straße und demonstrieren vielleicht nicht unbedingt, aber sie zeigen sich eben unbedeckt, was ja nach iranischer Vorschrift eben verboten ist. Jetzt ist die Sittenpolizei zwar abgeschafft worden, die eben darüber wacht, dass tatsächlich diese Kleidervorschrift auch eingehalten wird, aber es ist immer noch so, dass die Menschen eben überwacht werden. Und vor allen Dingen hat der Iran auch angekündigt, dass eben Maßnahmen ergriffen werden sollen, wie zum Beispiel Kameras installiert werden sollen, die Frauen eben auch identifizieren können, die eben nicht vorschriftsmäßig gekleidet sind. Was ist noch passiert? Also es gab natürlich schon im Frühjahr die ersten Fälle von Vergiftungen an Schulen, Gasvergiftungen, wie man heute weiß. Die Menschen waren da sehr, sehr aufgebracht und haben vor allen Dingen das Regime selber damit in Verbindung gebracht. Ob das so ist, wissen wir nicht. Es gibt keine unabhängigen Untersuchungen, wie natürlich überhaupt keine unabhängige Justiz im Iran. Und deswegen lässt sich das schwer nachprüfen. Also wir wissen es einfach nicht. Aber es sind also zahlreiche Schulen, über 300 Schulen oder noch mehr, sind davon betroffen gewesen. Und das war natürlich schon ein ziemlicher Schock, auch insbesondere für die Eltern. Und es waren auch eben immer nur Mädchenschulen betroffen. Also das spricht dafür, dass hier irgendwelche Kräfte am Werk sind, die im Hintergrund noch agieren. Vielleicht sollte man auch noch ein bisschen deutlich machen, dass die eigentliche Macht im Iran sind ja die Revolutionsgarden und gar nicht so sehr die muslimische Führungselite, die Ayatollahs. Die haben zwar formell das Sagen, aber die echten Kontrollinstanzen sind die Revolutionsgarden, die insbesondere zu großer Macht gekommen sind, wirtschaftlicher Macht. Die bestimmen also große Teile der iranischen Wirtschaft, insbesondere auch der Ölwirtschaft, und verfügen über Mittel und Möglichkeiten. Und sie sind ja auch ein Exportartikel des Irans, die eben diese Revolutionsgarden teilweise auch nach Syrien schicken und anderswohin, um dort eben aktiv zu sein. Es hat auch Zugeständnisse gegeben, weitere, zum Beispiel dürfen Frauen jetzt zu Fußball-Ligaspielen zugelassen werden, das war vorher nicht der Fall. Es gibt zum Beispiel Erleichterungen für ein Todesurteil, das erstmal ursprünglich gegen den Rapper Tomai Salehi jetzt vor kurzem verhängt werden sollte. Dieses Todesurteil ist nicht ausgesprochen worden, sondern stattdessen ist eine langjährige Haftstrafe gegen ihn verhängt worden. Man kann das vielleicht als gewisse Zugeständnisse sehen, aber andererseits der Druck nimmt halt stark zu. Dass der Iran insgesamt unter Druck steht, sieht man vielleicht auch daran, dass er ja Drohnen zum Beispiel an Russland liefert und dafür auch weiter sanktioniert wird. Die Sanktionen gab es vorher auch schon wegen der gescheiterten Atomverhandlungen, die ja schon seit Jahren stillstehen. Da ist der Iran schon mächtig unter Druck. Wirtschaftliche Sanktionen zeigen sich und die aktuelle Reise des iranischen Präsidenten Raisi nach Afrika in verschiedene Länder zeigt, dass er doch dringend angewiesen ist auf neue Wirtschaftspartner. So viel erstmal dazu und ich denke, wir werden hoffentlich in der Zukunft noch weitere Aktionen sehen und auch den Druck auf den Iran weiter erhöhen, denn das, was sich dort vollzieht, ist schon also ein Beispiel sondergleichen. Ich finde es auch, und das kam ja auch in dem Interview mit Isabel vor, ich finde es insofern besonders hervorzuheben, weil es für die islamische Welt auch insgesamt Bedeutung hat. Und die Rolle der Frau wird einfach nach wie vor mit Füßen getreten in großen Teilen der islamischen Welt und das muss sich einfach ändern. Ja, das war's schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, machen Sie es gut.